This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um Hamburgs Kirchen. Von den rund Pi mal Daumen 200 evangelischen und katholischen Gotteshäusern sind viele in die Jahre gekommen. Manche mussten aufgegeben werden, manche wurden entwidmet und manche sind einfach auch baufällig. Zuletzt haben wir gehört die Nachrichten von St. Jakobi. Wegen massiver Mauerwerksschäden musste die Kirche in der Adventszeit schließen. Unsere Frage, was ist da los und wer kann das besser beantworten als Martin Vetter, Hauptpastor von St. Nikolai und Propst im Kirchenkreis Hamburg-Ost? Ja, Herr Vetter, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Iken.
Sie kennen das, wenn Sie regelmäßig den Podcast hören, dass wir immer erstmal ganz locker anfangen, auf Galopp mit den 5 Fragen und Sie dürfen mir verraten. Und da bin ich gespannt, weil ich habe gesehen, Sie sind doch weit rumgekommen in Ihrem Leben. Welche Stadt Ihre Lieblingsstadt ist?
Das ist natürlich gleich die Kernfrage zu Beginn. Wenn ich jetzt Hamburg sage, dann klingt das fast charmierend. Aber tatsächlich, weil ich eben an vielen Orten gelebt habe, nämlich in München, in Düsseldorf, in Berlin, auch im schönen Ratzeburg, bin ich eigentlich sehr froh, jetzt in Hamburg gelandet zu sein. Und das liegt einfach daran, weil Hamburg so viele verschiedene Dinge miteinander verbindet. Einfach eine naturnahe Stadt mit viel Wasser, mit Himmel und beileibe nicht immer nur grau. Ich lebe sehr, sehr gerne hier. Denk manchmal auch noch an Ratzeburg, denn da habe ich auf der Dominsel gelebt, unterhalb des Doms.
Man kann mit schlechter treffen.
Mit einem Seegrundstück. Das war schon auch toll.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Tatsächlich pendle ich. Sie haben ja gesagt, ich bin Hauptpastor und Propst. Als Hauptpastor bin ich in Harvestehude ansässig. Als Propst arbeite ich in St. Georg. Und ich freue mich sehr, mit dem Fahrrad die Alster rechts und links rum fahren zu können. Ich lebe sehr, sehr gerne in Harvestehude. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich freue mich auch eigentlich fast täglich in St. Georg reinschauen zu können, weil das ein sehr buntes und sehr quirliges Leben ist. Tatsächlich sind mir diese Stadtteile beruflich sehr nah, aber ich finde, beide haben auch eine besondere Seele.
Ihr Lieblingsgebäude, da bin ich jetzt gespannt, ob es eine Kirche ist.
Ich mag sehr das Chile-Haus. Das finde ich grandios von der Architektur. Also dieser große Kubus, der einem so entgegenkommt, dann auch
eher
mit der
scharfen Kante. Eher ein Schiff als eine Kathedrale,
Ja, eher ein Schiff, genau, und an der richtigen Stelle gebaut. Toll. Und ich meine, die Elbphilharmonie, die ist natürlich auch grandios. Kleiner Bogen rüber zu St. Nikolai. Wir haben ja einen wunderschönen Orgelprospekt bei uns in der Kirche. Der erinnert ein bisschen an die Elbphilharmonie. Also das sind schon besondere Dinge. Ich finde aber auch die Landungsbrücken, den Elbtunnel großartig. Es gibt viele Gebäude, die ich in Hamburg sehr schätze und mag.
Gibt es einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort, wo Sie ganz besonders gerne sind?
Sehr lebendig finde ich tatsächlich den Hansaplatz. Der ist ja in...
Das überrascht jetzt.
Ja, der wird natürlich oft
bekannt aus Polizeimeldungen.
Wird auch oft kritisch gesehen. Aber wenn man ihn bei Tag einfach mal begeht, der ist schön gelegen, hat diesen großen zentralen Brunnen. Man schaut in alle Richtungen. Das ist ein Ort, den ich schön finde. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen verborgeneren Platz nennen sollte, dann würde ich doch tatsächlich auch den Rosengarten auf der Anschahöhe nennen. Den kennen nämlich gar nicht so viele.
Den kenne ich auch nicht. Jetzt den ist, glaube ich, zum ersten Mal ein Ort gefallen, den ich nicht kenne.
Den Garten der Lägle. Sollten Sie mal Gelegenheit haben, da hinzugehen. Das ist so ein kleines Überbleibsel eines großen Rosengartens. Ganz verwunschen, wunderschön.
Wo ist der genau?
Der ist auf dem Gelände der Anschahöhe, der Stiftung St. Anschah. Wenn man über die Mauer sozusagen oder durchs Tor hindurch geht, das ist ja noch umgeben von einem Tor und dieses Tor soll irgendwann auch mal fallen, dann findet man so mittendrin einen wunderschönen kleinen Garten. Also wirklich so einen umschlossenen Ort voller Natur.
Also ich oute mich jetzt wirklich als Depp. Welcher Stadtteil?
Das ist in Eppendorf.
In Eppendorf. Mensch, Kinder, da kann ich wieder was lernen.
Herr Iken.
Da muss ich den Podcast noch ein bisschen weiterführen. Da haben Sie mich jetzt echt aufs Glatteis geführt. Deshalb schnell die Frage nach dem Gebäude, das Sie abreißen würden.
Ja, da begibt man sich ja wahrscheinlich wirklich aufs Glatteis. Tatsächlich komme ich immer an einem Gebäudeteil vorbei, bei dem ich mir mal gewünscht habe, dass es abgerissen wird. Und das ist beim ehemaligen amerikanischen Konsulat dieser Zaun rund um das Gebäude herum. Und tatsächlich ist das geschehen. Als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, da standen noch Teile. Aber inzwischen ist er fast abgeräumt und da freue ich mich sehr. Dadurch entsteht doch einfach ein offenerer Raum da auch direkt im Alstergebiet.
Ja, das muss man sagen, ist auch nicht so oft passiert, dass Sie einen Ort quasi abreißen wollen. Und während Sie es noch überlegen, geschieht es schon. Da soll ja ein Hotel einziehen. Insofern, die wollen wahrscheinlich den Zaun auch nicht mehr haben.
Das wusste ich wiederum noch nicht.
Ja, kommen wir vom ehemaligen US-Generalkonsulat zu Hamburgs Kirchen. Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt. So Pi mal Daumen, 200 evangelische und katholische Kirchen. Und wenn man genau das Abendblatt liest, das gehört zu meiner Jobbeschreibung dazu, gab es in den letzten Wochen mehrere Kirchen, die quasi Probleme mit dem Bauzustand machen. Wie ernst ist die Lage?
Ja, die Lage ist durchaus ernst. Sie ist aber auch vielfältig. Also die beiden Gebäude, die ja vor allen Dingen in Schlagzeilen waren, das war die Hauptkirche St. Jakobi. Da wissen wir ja schon seit langer, langer Zeit, dass die Bausubstanz problematisch ist. Das wusste man schon vor 200 Jahren im Grunde genommen. Der Turm von St. Jakobi war damals schon in aller Munde und man spottete auch ein wenig. Und diese Lage ist auch seit einigen Jahren auch in Hamburg erkannt worden. Man hat ja auch einen Antrag gestellt um Baumittel in Berlin. Und da gibt es eine 40 Millionen Bauförderung. Und im Kontext.
Vom Staat oder von der Kirche?
Vom Staat. Und auch die Freie und Hansestadt beteiligt sich, natürlich auch die Kirche. Da soll Gesamt St. Jakobi soll ja general überholt werden und auch nochmal städtebaulich nochmal ganz neu eingefasst und eingepasst werden in die Innenstadt. Das ist eigentlich unser Flaggschiff-Projekt,
eigentlich
muss man sagen.
Eigentlich eine wunderbare Kirche, die so ein bisschen wirklich so ein Aschenbrödel-Dasein führt.
Ja, man sagt immer so, sie ist zweite Reihe, ne? Weil sie eben ein bisschen zurückgesetzt ist, verglichen jetzt etwa mit St.
Auch
Petri.
Auch eingemauert durch diese Gebäude, die man Anfang des Jahrhunderts da errichtet hat. Ne?
Ganz genau. Und sie liegt so ein bisschen verborgen, aber sie ist natürlich ein Kleinod, geschichtlich, auch wenn man reingeht. Also wirklich, das lohnt sich sehr, reinzuschauen, aber im Moment ist sie halt eben gesperrt, weil im Rahmen eben dieser ganzen Vorbereitung auf die Baumaßnahmen nochmal deutlich geworden ist, dass man im Sockelbereich des Turms nochmal genau gucken muss, wie ist die Bausubstanz. Und wenn man von außen an diesen Turm herantritt, dann sieht man eben auch viele Risse, die aufgefüllt worden sind mit Baumitteln während der vergangenen Jahre. Und das ist im Moment die Aufgabe, nochmal sich einen genauen Überblick zu verschaffen, was zu tun ist. Das ist das eine Gebäude. Das hat uns in der Adventszeit.
Da ruhig mal dabei. Zu Michel können wir gleich nochmal kommen. Ja. Sie sagten 40 Millionen. Wenn ich das so höre und so massive Bauschäden, dass die Kirche sogar zugemacht wird, ahne ich, die 40 Millionen werden nicht reichen.
Ja, das ist jetzt nochmal eine neue Entwicklung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie im Moment die Projektionen laufen, aber 40 Millionen sind ja erstmal eine ganze Menge. Und vor allen Dingen, glaube ich, gibt es an der Stelle auch kein Zurück. Also das Gebäude ist kirchlich natürlich bedeutsam, aber es ist auch bedeutsam für die Freie und Hansestadt. Es gehört ja sozusagen so in die DNA der Geschichte der Stadt auch. St. Jakobi ist auch der zentrale Ort für Pilgertouren durch die Jahrhunderte gewesen. Also insofern wird man diesen Ort auf jeden Fall erhalten. Naja gut, also mit steigenden Baukosten hat man in Hamburg ja Erfahrung.
Deshalb komme ich drauf.
Ich will das nicht prognostizieren, wo wir am Ende landen werden, aber es ist in jedem Fall richtig, dass genau geschaut wird und möglicherweise werden sich dann bei der Projektierung auch noch Veränderungen ergeben, aber man wird es auf jeden Fall machen müssen.
Ist es eigentlich Fusch damals schon, als er gebaut wurde oder eher nach den Kriegsschäden, Jacobi wurde ja auch getroffen, der Turm,
ja,
dass man ihn, sage ich mal, Fusch am Bau nicht optimal wieder aufgebaut hat?
Also diese Klage über den Turm und über die Fundamente des Turms, die sind tatsächlich 200-300 Jahre alt. Insofern reichen die über den Krieg hinaus, aber St. Jacobi ist ja wie alle Hauptkirchen in Hamburg vom Krieg schwer betroffen gewesen. 1944 zerstört worden, also nicht im Rahmen der Operation Gomorra, sondern ein Jahr später. Und natürlich haben die Folgen des Brands auch Spuren hinterlassen. Also das hat sich so akkumuliert. Und man hat dann ja nach dem Krieg einen neuen Turm gebaut. Und man sieht eben jetzt, dass das Fundament die Schäden aus früheren Zeiten in sich trägt. Und jetzt, wo man so generalmäßig alles anschaut, es ist eben gut, dann nochmal das grundlegend zu überholen.
Aber ist nicht einsturzgefährdet?
Ist nicht einsturzgefährdet, nee.
Schon mal eine gute Nachricht. Dann können wir ja zu Michel übergehen, der ist auch nicht einsturzgefährdet, aber auch eine Dauerbaustelle. Ne?
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Ja, also und vor allen Dingen, dass die letzte Baustelle, von der wir auch innerkirchlich gesprochen haben, war eine Sims-Renovierung. Und dafür wurden natürlich auch Gelder gebraucht und es wurde auch gespendet. Wunderbar, wir dachten, diese Baustelle ist geschlossen. Und dann mit einmal zeigte sich, dass eben doch auch stärkere Risse im Turm sind, die sich bewegen, dynamische Risse. Und die rühren eigentlich aus, die reichen fast 100 Jahre zurück oder über 100 Jahre. 1906 gab es eine große Brandkatastrophe am Michel. Und in dem Rahmen ist das Mauerwerk sehr stark beschädigt worden. Man hat dann sich für einen Wiederaufbau, auch eine historische Rekonstruktion entschieden, hat das mit einem feuerfesten Beton auch, hat die Fundamente und die Mauern entsprechend innen ausgegossen und dann nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut. Und heute sieht man eben, die Risse sind so groß, dass Wasser eindringt, Frostschäden auftreten. Und deswegen gilt es darum, diese Fugen zu schließen und vor allen Dingen auch mit Stahlklammern die Mauern so zusammenzuhalten, dass der Michel in seiner jetzigen Kontur bestehen bleibt. Ein großes Projekt und wir hoffen natürlich sehr, dass es in einer Kombination aus Kirche, öffentlichen Mitteln und dann auch spendenfreudigen Menschen in Hamburg gelingt, unseren Michel, kann man ja so sagen, zu erhalten.
Der Michel hat es wahrscheinlich leicht, weil jeder liebt den Hamburger Michel, da wird dann noch eifrig gespendet, aber bei den anderen Kirchen wird es schon enger. Wobei Katharinen ist ja gerade gemacht worden, auch mit vielen Großspenden.
Ja.
Da ist also keine Baustelle. Wie ist es denn überhaupt mit dem Mahnmal St. Nikolai? Da sind sie ja raus. Oder muss es auch noch die Kirche quasi baulich sanieren?
Das Mahnmal St. Nikolai, da gibt es Verträge aus den 60er Jahren. Da gehört der größte Teil der Fläche der Freien und Hansestadt. Aber etwa das Grundstück und der Turm gehören der Hauptkirche St. Nikolai. Aber es ist vertraglich eben so geregelt, dass die Unterhalts- und Verkehrssicherheitspflichten bei der Freien und Hansestadt liegen. Das heißt, es ist ein öffentliches Gebäude und wir betreiben das in einer gemischten Verantwortlichkeit an der Stelle. Und da liegt ja auch die letzte große Generalsanierung ja erst wenige Jahre zurück. Ist, glaube ich, 5 Jahre her, dass wir die große Turmsanierung abgeschlossen haben. 14,6 Millionen zur Hälfte aus Bundesmitteln, zur anderen Hälfte aus Mitteln der Freien und Hansestadt finanziert. Da kann man besonders schön sehen, was alles gemacht worden ist, weil die Fugen alle mit Stein ausgelegt worden sind. Wenn man davor steht, sieht man das gut. Nichtsdestotrotz gibt es auch Arbeiten auf dem ehemaligen im ehemaligen Kirchschiff im Außenbereich. Und da ist jetzt gerade eben im vergangenen Jahr ein Wettbewerb gewonnen worden. Die Freie und Hansestadt hat sich mit dem Mahnmal beworben in einem Bauwettbewerb Bauten zur Demokratieförderung. Und das Mahnmal St. Nikolai ist ja ein bedeutender Ort der Erinnerungskultur in Hamburg.
Und mit einer beeindruckenden Ausstellung, wer noch nicht da war, sollte jetzt gleich morgen hingehen.
Genau. Und da sind ihr Mittel eingeworben worden, um zum einen das Außengelände neu zu gestalten, die Platten wieder glatt zu verlegen, Wasserdrainagen auszutauschen und zugleich auch im Innenbereich Schulungsräume einzurichten, sodass wir die Erinnerungsarbeit auch in Verbindung mit Schulen besser gestalten können.
Das ist jetzt mal eine Frage an den Hauptpastor St. Nikolai. Wenn Sie da sind, denken Sie manchmal schade, dass man die Kirche nicht wieder aufgebaut hat?
Vor allen Dingen frage ich mich oft, welche Gründe dazu geführt haben. Denn von allen Hauptkirchen ist St. Nikolai als einzige innerhalb der Innenstadt, also der Wallanlagen, nicht neu aufgebaut worden.
Man hat, und sie war auch gar nicht so zerstört. Also das Kirchenschiff war kaputt, der Turm stand noch anders als andere Türme gut da. Und ja, wurden ja auch, das Kirchenschiff wurde ja teilweise noch abgerissen.
Es wurde nachgesprengt.
Gesprengt?
Ja, das wurde nachgesprengt. St. Nikolai ist, glaube ich, auch mit der Verkehrs- und Stadtplanung sehr eng verbunden, denn man wollte die Ost-West-Tangente bauen, man wollte die Willy-Brandt-Straße legen.
Da war die Kirche im Weg.
Und da war die Kirche im Weg und nun steht sie da. Es ist im Grunde genommen auch ein Glück für Hamburg, denn wir haben natürlich eine unglaubliche Kirchendichte in der Innenstadt. Und dass wir das Mahnmal jetzt auch nochmal als einen besonderen Ort haben, an dem die Verpflichtung und die Erinnerung an die Geschichte auch so deutlich wird, das ist ein großes Glück. Und dann ist etwas passiert, was auch ein kirchengeschichtliches Unikum ist, nämlich dass man St. Nikolai ja neu gebaut hat am Klosterstern. Und da ist auch der Ort, an dem ich eben Hauptpastor bin. Und man hat eben aus der Verpflichtung heraus dann von anderen Kirchengemeinden Straßenzüge genommen und dort neu gebaut. Und dadurch entsteht eine sehr interessante Spannung auch zwischen diesen beiden Orten, alt und neu. Und wir sehen es an Neu-St. Nikolai natürlich auch als Verpflichtung an, den alten Ort mitzubespielen. Und auch in die Zukunft hin auszurichten. Es ist heute ein Ort, an dem intensiv nachgedacht wird über Krieg, über Frieden und wie wir gesellschaftlich leben wollen. Ein Symbolort auch für viele Menschen, die nach Hamburg geflüchtet sind, die sich dort beheimaten können mit ihren Erfahrungen.
Weil Sie gerade sagen, die neue St. Nikolai am Klosterstern. Über die Hälfte der Kirchen, habe ich gelesen im Kirchenkreis, wurden erst nach dem Krieg gebaut. Das war ja eine riesen Bauoffensive damals, eine auch, unter der Sie heute ein bisschen leiden. Ne?
Es gab ein Kirchenbauprogramm und das verband sich auch mit Ideen, wie die Kirche sich entwickeln solle. Da gab es einen Bischof, der hatte die Idee, niemand soll länger als 10 Minuten bis zur nächsten Kirche zu Fuß gehen müssen.
Das war die 10-Minuten-Stadt schon vorempfunden.
Und heute haben wir deswegen sehr viele Kirchen aus den 60er Jahren stehen und die Dichte ist groß, sie ist zu groß für das, was wir heute eben auch brauchen. Vor allen Dingen ist in den 60er Jahren zum Teil auch mit nicht so wertvollen Baumaterialien gebaut worden. Man hat viel mit Beton gebaut und wir haben heute mit den Folgen eben auch von Betonsanierung zu tun. Übrigens ein Thema, das ja nicht nur die Kirchen trifft, sondern wie wir wissen auch die Brücken und die öffentliche Hand, Schulen, Gebäude aller Art.
Betonkrebs.
Ja, Betonkrebs, ja. Genau dieses Wort. Also die Kirchen sind da eigentlich in guter Gesellschaft mit vielen anderen Orten und wir müssen eben feststellen, wir werden nicht alle Orte erhalten können. Das ist die bittere Botschaft für die Menschen, die sich mit Orten verbinden.
Ich kann mich erinnern, das ging ja erst nach 2000 los, dass die ersten Kirchen entwidmet wurden. Und damals große Debatte. Ich wohnte damals witzigerweise gleich um die Ecke in Barmbek, wo also eines der Kirchen dann auch entwidmet wurde. Da ist, glaube ich, jetzt ein Wohnhaus, ne? St. Stephanus. Mhm. Das war ja ein schmerzhafter Prozess.
Ja. Im Grunde genommen geht es Ende der 90er Jahre los, dass man darüber nachdenkt, Kirchen multiple zu nutzen. Also ein ganz, ganz gutes Beispiel, wo das gelungen ist, etwa die Kulturkirche in Altona. Da hat man einerseits an der kirchlichen Nutzung festgehalten, auf der anderen Seite dann eben auch eine Agentur mit hineingenommen, die den Ort für Kulturveranstaltungen vermietet. Das war 1998, war die erste Kulturkirche in Deutschland. Inzwischen sind viele andere gefolgt. Ein anderes Beispiel ist die Kirchengemeinde Eimsbüttel. Die hatte nämlich vier Kirchengemeinden. Oder
die
auch vier Kirchengebäude.
Meinen Sie wahrscheinlich, ne?
Da ist die Bethlehemkirche dabei, auch die Stephan.
Immer da, wo die Kirchen zugemacht werden.
Also da muss ich aber gucken, wo sie jetzt wohnen. Ja. Die Stephanuskirche ist auch mit dabei. Da hat man also sich entschieden, schon vor 28 Jahren, wir gehen von vier Kirchgebäuden auf zwei. Ein mutiger Schritt. Das waren so die ersten Fälle, die wir hatten. Und inzwischen wissen wir, dass weitere Folgen. Und wir haben ja auch an anderen Stellen schon gute Beispiele erlebt, Prozesse, bei denen man eine gute Nachnutzung gefunden hat. Aber wir haben auch Fälle, wo man tatsächlich Kirchen abgerissen hat. Also etwa St. Lukas in Sasel ist abgerissen worden.
Gerhard in Wilhelmsburg?
Ganz genau, ja.
Das ist natürlich, sage ich mal, dann das Extrembeispiel, wo man wahrscheinlich als Kirchenmann wirklich tapfer sein muss, oder?
Ja, man muss tapfer sein und im Gespräch mit den Menschen, für die das ja ein Verlust von Identität auch bedeutet, aber man muss auch einen Realitätssinn entwickeln. Es ist immer gut, da wo man Kirchengebäude erhalten kann und neue Nutzungen findet, und man kann sich ja erinnern, auch unsere großen Hauptkirchen hier waren zu bestimmten Zeiten Pferdeställe, wurden zu ganz anderen Dingen genutzt, als sie eigentlich vorgesehen waren. Insofern ist es gut, wenn man Gebäude erhalten kann, weil man ja nie weiß, welcher Nutzung sie in Zukunft überführt werden. Aber man muss eben auf die Qualität der Gebäude gucken. Und deswegen darf man, glaube ich, nicht die Idee haben, alles erhalten zu wollen, sondern man muss Augenmerk beweisen. Und das geschieht in beiden Kirchenkreisen, Hamburg-West und Hamburg-Ost, auch schon seit etlichen Jahren, dass man versucht, auch mit guten Argumenten Gebäude zu identifizieren, die wir erhalten wollen, und andere dann eben auch zu benennen, von denen wir uns trennen müssen.
Wie viel bleiben denn über? Ich glaube, es sind so roundabout 150 evangelische Kirchen.
Ja, 139.
139. Wie viel bleiben davon in 20 Jahren? Die Hälfte? 100?
Ich glaube, die Hälfte ist schon mal eine gute Ansage und ist ja erschreckend, wenn man das so hört. Ja. Denn ich weiß jetzt nicht, wer diesen Podcast hört, aber alle Menschen, die mit Kirchen verbunden sind, fragen sich, ist das meine Kirche?
Meine mit dabei.
Was kommt da eigentlich auf mich zu? Also die Hälfte, das ist schon eine große Zahl. Und wenn man dann eben einfach nochmal überlegt, dass es ja doch oft auch lange Prozesse sind, von den ersten Überlegungen bis hin zu einer Aufgabe oder auch einer Umnutzung einer Kirche, dann kann man ungefähr ermessen, was es bedeutet, 70 Kirchgebäude dann eben auch einer anderen Nutzung zuzuführen oder eben auch tatsächlich abzureißen.
Aber das ist schon so, wenn Sie so darüber sprechen, das sind schon konkrete ist vielleicht zu viel, aber es sind schon Gedanken, die etwas weitergeführt worden sind. Das sagen Sie jetzt nicht nur Pi mal Daumen.
Das sage ich nicht Pi mal Daumen. Wir haben ja im Kirchenkreis Hamburg-Ost auch einen sogenannten Gebäudenetzplan entwickelt. Die Synode hat das verabschiedet, also das wird von der Solidargemeinschaft getragen. Damals ging es um ein Drittel der Kirchengebäude. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es ganz schön schwer ist, diesen Plan umzusetzen, weil nämlich das letztlich die Menschen tun müssen, die es betrifft. Wir haben ja dann Kirchengemeinden, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Bei denen liegt dann eben auch die Entscheidung über den Umgang mit kirchlichen Orten. Und so eine Entscheidung zu fällen und dann tatsächlich umzusetzen, verlangt schon sehr viel Energie und Weitblick.
Es ist ja eine Kirche auch, die Kapernaumkirche in Hamm, zur Moschee geworden. Das soll sich ja eigentlich nicht wiederholen, oder?
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL.
21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Ja, der Weg dahin war ja auch interessant. Man hat erst nach innerkirchlichen Nutzungen gesucht. Es war deutlich, dass in Hamm eben auch zu viele Kirchgebäude sind. Und dann wollte man das eigentlich als einen Kindergartenort dann eben auch nutzen. Dann hat der Träger das übernommen und hat es am Ende dann eben nicht umsetzen können. Und dann kam man in Gespräche und dann wurde es eben zur Al-Nur-Moschee. Das ist eine Entwicklung, die... Ja, die, wie so oft, Kirchen können ja so unterschiedlich gelesen werden. Einerseits, manche Leute sagen, das ist ja wie eine Übernahme. Die Kirchen verschwinden und Moscheen kommen. Ich würde aber davor warnen, also diese Perspektive zu verabsolutieren und zu stark in den Vordergrund zu stellen. Denn gleichzeitig sind wir in Hamburg ja auch eine multireligiöse Stadt. Und es ist für uns ein großes Anliegen, im interreligiösen Dialog auch gut miteinander leben zu können. Und das ist an der Stelle mit der Al-Nur-Moschee gut geschehen. Es ist auch gleichzeitig ein Beispiel für einen Wandel in den Religionskulturen, denn die Al-Nur-Gemeinde war vorher im Hinterhof ansässig in Hamburg und ist jetzt prominent in ein sehr schönes Gebäude gezogen, das auch von der ganzen Formensprache, von der Architektur gut zur muslimischen Spiritualität passt. Also insofern kann man es auch sehen als ein Beispiel des gelingenden interreligiösen Gesprächs. Und nichtsdestotrotz muss man solche Dinge...
Aber es war nicht ganz so unumstritten. Ich kenne einige, die wirklich aufgeheult haben.
Ja, das muss man auch, man kann das nicht einfach nur schönreden. Deswegen ist es wichtig zu sehen, Kirchen haben ganz unterschiedliche Aspekte, je nachdem, wie man drauf schaut. Und es gab eben auch große Kritiker, die das gesehen haben und auch kritisiert haben. Und nichtsdestotrotz möchte ich eben doch auch noch mal stark machen, wie wichtig es ist, auch interreligiös gemeinsame Schritte zu gehen, so wie wir ja, wenn ich mal einen Schritt nach rechts oder in eine andere Religionsgemeinschaftsrichtung gehen kann, so wie wir ja auch als Kirche unterstützen, dass die Bornplatz-Synagoge aufgebaut wird. Da haben wir auch ein Interesse dran und wir stellen uns ja nicht als Kirche hin und sagen, also bitte nicht, sondern wir sind daran interessiert, kirchlich ein wirklich buntes, vielfältiges, offenes, demokratisches, religiöses Leben in Hamburg zu haben.
Sie sagten eben, Kirchen sind Heimat. Muss man Kirchen vielleicht nicht nur als Gotteshäuser sehen, sondern auch als Teil der europäischen Stadt? Und ist das dann nicht sogar Aufgabe nicht nur der Christen, sondern Aufgabe aller, diese Kirchen auch als Denkmäler zu erhalten?
Ja, das kann man am allerbesten tatsächlich an den Hauptkirchen zeigen. Denn die Hauptkirchen waren ja immer Orte mitten in der Kommune. Und man kann es im Grunde genommen auch am Hamburger Ornat ganz schön zeigen. Also wenn man jetzt Pastoren, Pastorinnen sieht, die tragen dann natürlich die Halskrause und das ist angelehnt ans Ornat der Ratsherren. Und wir haben die Institution der Oberalten, also bewährte Menschen, die früher in der städtischen Verwaltung und auch im Rat tätig waren und gleichzeitig in den Kirchengemeinden. Die Verbindung zwischen Politik, zwischen Öffentlichkeit und Kirche war schon damals immer sehr stark. Und beispielsweise St. Nikolai am Hopfenmarkt hätte nie gebaut werden können ohne den St. Nikolai Pfennig. Das ist eine Stadt, die ist eine Kirche, die ist aufgebaut worden mit Hilfe der Kommune. So wie wir es eben heute am Michel eben auch sehen. Das ist eigentlich eine Kirche, die liegt mitten im Herzen der Bevölkerung. Also insofern gehört dieses Gesellschaftliche mit dazu. Und tatsächlich sind wir heute an einem Ort, dass wir daran auch kirchlich nochmal erinnern. Denn als Kirche werden wir diesen großen Bestand von Kirchen nicht erhalten können, nicht alleine, sondern wir sind auf gemeinsame Anstrengungen angewiesen.
Wie ist das denn so einfach so Pi mal Daumen? Wir haben vorhin gesagt 139 evangelische Kirchen. Was muss man da eigentlich baulich pro Jahr investieren und wo kommt das Geld her?
Der Kirchenkreis Hamburg-Ost hat mal so einen Kassensturz gemacht vor anderthalb Jahren, weil wir nämlich eine Baumittelförderung hatten. Wir haben gesagt, wir unterstützen Gemeinden bei der Renovierung von Kirchen. Und dann haben wir nochmal überlegt, ist das eigentlich das richtige Instrument? Suggerieren wir damit nicht, dass alle Kirchen erhalten werden können? Und haben mal einen Schnitt gezogen und überlegt, in welchem Renovierungsstand sind die Kirchen aktuell und welche Summe bräuchte man? Und wir sind auf eine Summe von rundgerechnet 350 Millionen gekommen, die man bräuchte.
Nur für den Kirchenkreis Ost.
Nur für den Kirchenkreis Hamburg-Ost, 139 Kirchen. um diese Kirchen zu erhalten. Und wenn man mal diese Summe dann nochmal neben die 40 Millionen allein für St. Jakobi hält, dann kriegt man schon so einen Blick auch für die Relationen. Und diese Summe, die können wir nicht aufbringen. Und das war dann für uns der Grund, auch die Baumittelförderung einzustellen und zu sagen, was wir brauchen, ist eine Bauberatung. Und wir wollen die Gemeinden ermutigen und auch befähigen, intensiver zusammenzuarbeiten und neue Nutzungskonzepte zu entwickeln und eben auch mutige Entscheidungen und oft auch schmerzhafte Entscheidungen zu fällen, dass wir uns von Gebäuden trennen.
Das ist eine Hausnummer. Wie viel kommt aus Kirchensteuermitteln? Also die Leute fragen auch, wo bleiben meine Kirchensteuern?
Ja, also die Kirchensteuern, so auch wieder Pi mal Daumen für den Kirchenkreis Hamburg-Ost pro Jahr, sind 30 Millionen, die in den Kirchenkreis gehen. Und für die Gemeinden sind es dann auch nochmal 35 in etwa. Also wir liegen so bei Kirchensteuermitteln von 65 Millionen ungefähr in der Höhe.
Gut, das zeigt in Relation zu den nötigen Mitteln, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.
So ist es. Ja, und wir haben auch mit einem Problem zu tun, das man auch an anderen Orten kennt, dass eben kirchliche Gebäude zum Teil auch übernutzt worden sind. Man hat zu wenig Rückstellungen vorgenommen. Heute sagen wir 1,3% Feuerkassenwert ist das Mindeste. Wir wissen durch die letzten Jahre, man muss es wahrscheinlich sogar verdoppeln. Und das fällt den Gemeinden schwer. Das kann man eigentlich gar nicht aufbringen. Wir kommen da an die Grenzen.
Wo läge die Lösung? Also immer nach dem Staatsrufen ist ja auch schwierig. Sie haben vorhin von dem Nikolai-Pfennig gesprochen. Müsste man irgendwie eine Stiftung gründen oder irgendwie eine Idee haben, damit vielleicht auch alle Kirchen am Ende baulich von einem Solidarbeitrag profitieren können?
Ja, also da gibt es zum einen jetzt wirklich ganz neu die Initiative Kirchenmanifest. Ein eingetragener Verein, im vergangenen Mai 2024 begründet. Interessanterweise nicht von Kirchenleuten, sondern von Menschen aus dem Denkmalschutz, Architekten, Architektinnen, haben gesagt, Kirchen sind Kulturgüter, darum muss man sich kümmern. Wir müssen Stiftungen gründen, um sie zu unterstützen. Und es gibt auch solche Stiftungen schon an der Stelle, wo das Gemeinwesen dann auch einbezogen ist. Eine andere Idee, die auch entwickelt worden ist, ist so eine Art Kultursteuer. Man schaut da immer in Richtung Italien. Da gibt's ja die Möglichkeit für Menschen, selbst zu bestimmen, wofür sie Steuern zahlen wollen. Die Kultursteuer ist immer eine Möglichkeit, sodass man mit solchen Mitteln dann eben auch Kirchen erhalten könnte. Aber eben nicht alleine Kirchen, sondern das betrifft dann eben auch Museen, öffentliche Gebäude, Rathäuser, also all das, was unser kommunales Leben ausmacht.
Auf jeden Fall hören wir schon, es ist aber keine Hamburger Institution, sondern es ist bundesweit.
Das ist eine bundesweite Initiative, mit der sich aber dann eben lokale Initiativen verbunden haben. Wenn man mal einmal auf unsere benachbarte Hansestadt Lübeck schaut, die haben ja 7 Türme, Schwartau extra lässt grüßen. Die Marmelade hat es ja übernommen, diese Silhouette. Und da gab es jetzt einfach ein Riesenproblem auch zum Erhalt dieser Türme. Und da ist eben auch eine Stiftung gegründet worden, wo verschiedene Kräfte zusammenwirken, um diese Türme zu erhalten. Und die haben sich zum Beispiel dann eben auch auf dieses Kirchenmanifest bezogen, sodass man sieht, dass diese bundesweite Initiative sehr wohl lokal kompatibel ist mit lokalen Initiativen.
Arbeiten Sie da auch mit der katholischen Kirche zusammen? Oder
unbedingt auch, ja. Wobei das ein Punkt ist, ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Häufig denkt man zu stark konfessionell. Und dann können wir nochmal nach Hamburg zurückgehen in die Geschichte. Also wahrscheinlich ist es doch eine der großen Bausünden der Vergangenheit, dass man den Dom einfach abgerissen hat und heute da mitten in der Stadt schon markiert, natürlich
durch noch diese, eine Kirche mehr
durch diese Glastüren.
Also.
Ja, wir hätten noch eine, ja, aber nichtsdestotrotz.
Aber eine katholische, das wäre nicht auf Ihre Rechnung
rückblickend,
laufen,
ne? Rückblickend ist das sicher ein Problem. Es gibt natürlich auch viele Kirchen, die heute ökumenisch viel stärker genutzt werden. Das ist genau der richtige Ansatz. Es gibt dann übrigens auch Kirchen, die von der orthodoxen Kirche genutzt werden, die bulgarisch-orthodoxe Kirche hat etwa eine unserer Kirchen übernommen. Das ist eigentlich eine sehr schöne und sehr konstruktive und dann auch sehr am ursprünglichen Sinn der Gebäude orientierte Nutzung.
Wenn man so ein bisschen sich umschaut, wenn man heute von Stadtentwicklungsprojekten größerer Natur hört, dann sieht man, Kirchen werden da gar nicht mehr geplant. Also ich, jetzt verrate ich es, das ist dann vielleicht die nächste Kirche, die quasi in Gefahr ist. Ich wohne in der Nähe Ottensen und Othmarschen da an der Grenze. Da gab es Neubaugebiet und das Erste, was man gebaut hat, war die Kirche. Mhm. Heute baut man aber eine Kirche wird nicht mehr gebraucht. Selbst in der Hafen City hat man sich dann auf einen Mischbau konzentriert. Ist das die Zukunft? Neue Stadtteile ohne Kirche? Ohne Gott?
Ja, ein Stadtteil ohne Gott, ganz bestimmt nicht. Aber ein Stadtteil ohne Kirche, das scheint der Trend zu sein. Die Hafen City ist dafür ja wirklich ein gutes Beispiel. Da haben wir zum einen eben in der Shanghai-Allee einen Bau, in dem eine Kapelle integriert ist. Übrigens eine sehr schöne Kapelle. Auch wer da mal vorbeiflaniert, dem sei herzlich empfohlen, da mal hineinzuschauen. Die ist architektonisch auch besonders. Aber natürlich hätte man in früherer Zeit in die Hafen City eine Kirche gebaut. Und interessanterweise weisen darauf vor allen Dingen die Städteplaner hin. Denen fällt das auf, während wir als Kirche sagen und das auch bedauernd wahrnehmen, dass neue Neubauviertel tatsächlich nicht mehr die Kapazität haben, dass wir den Mut haben, dahin eine Kirche zu bauen. Häufig sind ja dann ziehen junge Menschen dahin, junge Familien, und bei denen ist die Kirchenmitgliedschaft nicht mehr in der Weise Usus wie bei älteren Menschen. Und deswegen gehen wir dieses Risiko an der Stelle auch nicht ein. Und nichtsdestotrotz gibt es immer wieder auch Beispiele für Kirchenneubauten, Erinnerungsbauten.
Wann ist denn die letzte Kirche eigentlich in Hamburg gebaut worden?
Die letzte Kirche? Mhm. Oh,
das boah, ist lange
da, erwischen,
her.
Da erwischen Sie mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß.
In aller Mühe, glaube ich, ist in den 80er Jahren. Kann das sein?
Ja, das müsste ich tatsächlich recherchieren.
Und das ist jetzt auch eine schöne, man kann nicht alles wissen, aber das ist auf jeden Fall so lange her, dass ich, und ich bin alter weißer Mann, mich nicht daran erinnern kann, eine Geschichte gemacht zu haben über einen Neubau, Kirchenneubau in Hamburg.
Ja, ich meine, es ist ja auch so viel in den 60er Jahren gebaut worden. Ich wäre jetzt einmal nach Berlin gegangen. Da gibt's halt die Kirche der Versöhnung auf dem ehemaligen Mauerstreifen. Ein ganz beeindruckender Bau. Auch ein ganz leichter Bau, der eine ehemalige Kirche dann auch ersetzt, die man früher gesprengt hat. Also es gibt Neubauten von Kirchen, ja. Aber sie sind oft sehr klein, das sind oft Orte der Einkehr und der Spiritualität.
Ja, wir müssen an diesem Punkt schon einen Punkt setzen, aber ich glaube, das Thema wird uns die nächsten Jahre noch intensiv begleiten. Vielen Dank, Herr Vetter, dass Sie die Zeit gefunden haben, und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.